NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Das Thema heute in Ihrer Redezeit. Ambulante Pflegedienste schlagen Alarm. Wie schlimm ist die Situation bei der Betreuung zu Hause? Mitreden und Fragen stellen können Sie wie immer kostenlos über 08000 44 1777 08000 44 1777. Es geht um ambulante Pflegedienste, die schlagen Alarm. Und wir fragen heute, wie schlimm ist die Situation bei der Betreuung zu Hause? Vielleicht sind Sie ja selbst betroffen, vielleicht haben Sie Erfahrungen gesammelt, Beobachtungen gemacht. Dann bitte anrufen kostenlos über 08000 4417 77 08000 4417 77. Es gibt ja besondere Probleme, bei denen wir alle immer so ein mulmiges Gefühl bekommen, weil wir feststellen, die scheinen irgendwie gar nicht recht lösbar. So ist es bei der Pflege von Menschen, die nicht oder kaum noch für sich selbst sorgen können. Wir alle werden ja gefühlt immer älter, brauchen dann irgendwann auch Unterstützung. Die jungen Familienmitglieder, wenn es die dann überhaupt gibt, sind beruflich viel unterwegs und da benötigen wir dann schnell Betreuung von außen. Seit Jahren wird über dieses Thema geredet und daran herumgedoktert. Einzig eine nachhaltige Lösung, die trägt, scheint es nicht zu geben. Neueste Zahlen aus Niedersachsen, die dem NDR-Fernsehmagazin Hallo Niedersachsen zum Wochenende exklusiv vorlagen, die ließen erschreckt aufhorchen. Danach wurden in rund 1700 Fällen Anfragen von Pflegebedürftigen abgelehnt. Also die Pflegedienste konnten den Wunsch nach einer ambulanten Betreuung gar nicht mehr erfüllen. Und in 63 Fällen mussten sogar bestehende Verträge gekündigt werden. Die Angehörigen dieser Menschen, die mussten dann die ambulante Pflege selbst übernehmen und waren damit dann oft überfordert. Also, was tun?
Es müssen wesentlich mehr eingestellt werden, damit vernünftige Pflege überhaupt gemacht werden kann. Wir haben selber ein Beispiel bei uns im Haus. Da ist ein schwer pflegebedürftiger Mann, dem ist ein Bein amputiert worden. Da kommt fünfmal am Tag ein Pflegedienst, 10 Minuten. Und das kann es nicht sein.
Also die Arbeit, die man da leistet, das wird nicht bezahlt. Man muss abrufbereit sein, man muss für Überstunden bereit sein.
Es ist natürlich kein Wunder, dass da keiner in dem Beruf arbeiten möchte, wenn die Leute das permanent am Limit arbeiten. Also ich denke, es liegt definitiv an uns allen. Es liegt auch daran, dass meistens Frauen diesen Job machen, die den Job auch für weniger Geld machen. Ich denke, das müsste sich gesellschaftlich durchaus wandeln. Das Bild der Pflegekraft und die Wertschätzung.
Ein Lösungsvorschlag wäre, dass die Leute nach dem Wert ihrer Arbeit, und zwar dem Wert, den ihre Arbeit für die Gesellschaft hat, bezahlt werden.
Die müssen viel zu viel am Wochenende arbeiten, weil einfach keine Pflegekräfte nachkommen. Diese sozialen Berufe werden sowieso viel zu wenig anerkannt. Auch bei Erziehern wird das kommen, dass da zu wenig sein werden. Krankenhäuser überall.
Also von mir aus wird es auch ein soziales Jahr geben für die jungen Menschen, die auch in die Pflege dann kommen, egal ob Mädchen oder Junge. Die Langzeitarbeitslosen müssten auch gefordert werden. Also von mir aus querbeet, aber jedenfalls, man macht irgendwas.
Ich meine, super toll wäre, wenn Asylbewerber das machen könnten. Aber das sehe ich nicht. Ich glaube, da gibt es irgendwelche gesetzlichen Lücken. Aber mir wäre es egal. Da sind ja 2 Jahre groß arbeiten und in jede Richtung denken gefragt und dann mit der GroKo das durchdrücken.
Tja, da waren ja schon ein paar Anregungen drin, gesammelt übrigens von Silvia Buckel für uns, für die NDR Info Redezeit. Und jetzt sind Sie dran. Ihre Meinung zum Thema, Ihre Fragen, Ihre Beobachtungen nehmen wir gerne entgegen über die kostenlose Service-Telefonnummer 08000 44 1777 08000 44 1777. Wir fragen heute, wie schlimm ist die Situation bei der Betreuung zu Hause? Ambulante Pflegedienste schlagen ja Alarm. Christina Harland ist meine Kollegin aus Hannover vom NDR. Und sie ist die Fernsehjournalistin, die zu diesem Thema ausführlich recherchiert hat. Frau Harland, erstmal schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend aus Hannover.
Ja, können Sie uns diese Zahlen, die Sie da recherchiert haben, noch mal so ein bisschen genauer einordnen? Also ist das repräsentativ gewesen, was Sie da gesammelt haben? Oder woher haben Sie die Zahlen alle?
Also das sind Zahlen, die die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtverbände gesammelt haben. Und zwar haben sie die abgefragt für die Monate Februar, März und April unter ihren Mitgliedspflegediensten. Das sind Dienste der Diakonie, der Caritas, vom Roten Kreuz und vom Paritätischen zum Beispiel. Insgesamt sind das 400, die dazugehören, geantwortet, hat dann ein gutes Viertel. Die haben aber wirklich ganz erschreckende Zahlen zutage gefördert, nämlich die, die sie genannt haben.
Ist das denn irgendeine Tendenz, die man zumindest für Niedersachsen in den letzten Jahren schon festgestellt hat, dass also tatsächlich die ambulanten Pflegedienste offensichtlich mit den Nachfragen überfordert sind?
Ja, also ich bin inzwischen viel rumgekommen zum Thema Pflege in Niedersachsen und dieses Thema wurde mir überall genauso geschildert und ich habe mich viel mit den Vertretern der Verbände, ob das nun die der Wohlfahrt sind oder die privaten Anbieter, von denen es ja auch hunderte in Niedersachsen gibt, die alle haben mir ein sehr dramatisches, geradezu krisenhaftes Bild geschildert und haben gesagt, wie lange wird es dauern, bis hier wirklich mal so ein Ruck durch die Republik geht und sich was ändert.
Carolina Molter ist Altenhilfe-Expertin des DAK-Bundesverbandes. Schönen guten Abend, Frau Molter.
Schönen guten Abend aus Berlin.
Nun haben wir diese Zahlen für Niedersachsen gehört. Können Sie als jemand, der sozusagen den Blick auf Gesamtdeutschland hat, bestätigen, dass es das eben tatsächlich möglicherweise auch in anderen Ländern so gibt, in anderen Bundesländern so gibt?
Ja, Herr Kuhn, bevor ich auf diese Fragestellung eingehe, erlauben Sie mir eine ganz kurze Vorbemerkung. Zunächst, das Rote Kreuz begrüßt jetzt ausdrücklich, dass wir diese Debatte führen, dass wir da auch an die Öffentlichkeit gehen. Insofern ein Dankeschön an den NDR, denn wir halten diese Debatte schon lange für dringend notwendig, denn das Problem Personalmangel in der Pflege, wie Sie auch in der Einleitung gesagt haben, das ist ja nicht neu. Also es hat natürlich jetzt verstärkte andere Dimensionen bekommen und insofern sind wir der Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen, die unter der Federführung des Roten Kreuzes aktuell ist, ja auch sehr dankbar, dass sie mit dieser Aktion eben verstärktes Interesse geweckt haben und damit natürlich auch das mediale Interesse, was ja auch schon erste Erfolge und Reaktionen zeigt.
Und nun zu meiner Frage.
Zu Ihrer Frage, genau. Also wir sind ja bundesweit aktiv mit unseren Angeboten im Bereich Altenhilfe und Pflege und haben einen guten Austausch mit der Praxis und das spiegelt tatsächlich die folgende Realität wieder. Das Problem, also wirklich die akute Versorgungsengpässe, das besteht überall, ausnahmslos. Also es gibt aktuell kein Bundesland, in dem nicht der Personalmangel das gravierendste Problem in der Pflege ist. Und wir haben die Zahlen aus Niedersachsen gehört. Es gibt auch andere Zahlen. Es gibt auch zum Beispiel die Liga in NRW. Unsere Bundesverbände dort haben uns auch Zahlen zukommen lassen. Die haben auch Zahlen im stationären Bereich zukommen lassen. Und Zahlen zeigen, das Problem, das besteht eben nicht nur ambulant, es besteht auch stationär. Und das besteht auch nicht nur, wie man ja oft vermuten lässt, auch bei Niedersachsen, nicht nur im ländlichen Raum, also sondern auch
tatsächlich auch in den Großstädten.
Auch in den Großstädten. Und das sollte zu denken geben, das zeigt ja eigentlich das Ausmaß dieser Problematik auf.
Mhm. Erwin Rüttel ist für die CDU im Bundesfachausschuss Gesundheit und Pflege. Guten Abend, Herr Rüttel.
Guten Abend.
Hat die Politik vor diesem Problem viel zu lange die Augen zugemacht?
Also das Problem ist so, wie es bisher geschildert wurde. Wir haben in allen Bereichen, ob Krankenhaus, ambulante Altenpflege, stationäre Altenpflege, riesige Probleme hier Pflegekräfte zu bekommen. Es gibt sehr viele Stellen, die nicht besetzt sind. Und wir haben uns auf jeden Fall in dieser Legislaturperiode jetzt noch vor der Sommerpause vorgenommen, dass also entsprechende Signale gesetzt werden, dass also dieses Problem der Pflegekräfte besonders ernst genommen wird. Wir müssen hier Vertrauen schaffen. Wir müssen das Signal geben, dass also die Finanzierung für die Plätze, die gebraucht werden, egal ob Krankenhaus oder in der Altenpflege, ambulant oder stationär, auch finanziert werden. Und das hat ja Jens Spahn auch gefordert, einen Flächentarifvertrag, dass diese Pflegekräfte alle ordentlich bezahlt werden. Ich denke, das ist ein wichtiges Signal auch an die, die also in den letzten Jahren, und ich denke, das sind Zehntausende, dem Pflegeberuf den Rücken gekehrt haben, die müssen wir wieder zurückgewinnen.
Warum haben die dem Pflegeberuf den Rücken gekehrt, aus Ihrer Sicht?
Die haben dem Pflegeberuf den Rücken gekehrt, weil sie physisch wie psychisch überfordert wurden durch den Beruf. Ich glaube, dass auch durch die Engpässe die Verlässlichkeit auf feste Dienstzeiten nicht mehr gegeben ist. Wenn Pflegekräfte immer in dem Gedanken leben müssen, ich habe zwar morgen frei, aber sicherlich kommt heute Abend noch ein Anruf, weil ein Kollege krank geworden ist, dass ich also doch aus dem Frei zurückgerufen werde. Ich denke, dann die Frage der Bezahlung. Ich denke, da spielen viele Dinge eine Rolle. Und wir haben da eine Riesenaufgabe vor uns, wobei die einfachere Aufgabe noch ist, dass wir die Finanzierung für all diese Pflegekräfte sicherstellen. Da mache ich mir keine Gedanken. Aber wir brauchen im Moment, wenn wir die Plätze, die also im Krankenhaus und in der Altenpflege gebraucht werden, plus die, die derzeit nicht besetzt sind, da sind wir nicht weit von 100.000 Pflegekräften entfernt.
Das kostet richtig.
Ich glaube, dass die Gesellschaft bereit ist, die Kosten dafür zu übernehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Monaten hier klare Signale setzen, dass die Finanzierung steht. Aber die noch größere Aufgabe ist, dann dafür zu werben, über Ausbildungsoffensive oder über Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, über Wiedereinstiegsprogramme, was auch immer, Weiterqualifizierung, die Menschen zu finden, die dann auch bereit sind, unter neuen Rahmenbedingungen die Pflegeplätze zu besetzen.
Mhm. Christina Harland, Sie haben ja zu dem Thema viel recherchiert, wie Sie gerade geschildert haben. Haben Sie auch mit Pflegekräften gesprochen, die mal im Job waren, rausgegangen sind und jetzt vielleicht zurückkehren wollen? Oder haben Sie mit anderen gesprochen, die im Job sind und sagen, das ist wirklich sehr, sehr anstrengend?
Ja, also das ist sehr, sehr anstrengend, dass es sehr belastend ist, auch emotional sehr belastend, das haben ja alle geschildert. Mit Ausgestiegenen und solchen, die gerne zurückkehren wollen, hatte ich keinen Kontakt. Aber vor mir standen gestandene, erfahrene Geschäftsführerinnen von ambulanten Pflegediensten. Das waren Frauen, die haben ihren Betrieb seit 30 Jahren geführt. Die haben eine Menge Mitarbeiterinnen, die machen Supervision, die haben eine eigene Kita eingeführt, die sind politisch engagiert und vernetzt. Eine von denen hat runde Tische im Heidekreis organisiert. Zwei gestandene Frauen bei unterschiedlichen Dreharbeiten, die wirklich weinend vor mir standen, weil sie diesen Spagat nicht aushielten zwischen den verzweifelten Anforderungen, die Angehörige von Pflegebedürftigen an sie richten, und dem Druck, den die Kassen auf der anderen Seite machen. Die wollen, dass sie ihre Kosten bis ins letzte Detail transparent machen und dann trotzdem den Sack zuhalten und sagen, uns erscheint es nicht plausibel.
Carolina Molter als Altenpflegeexpertin, Altenhilfeexpertin des DRK-Bundesverbandes, sind das auch Ihre Beobachtungen, dass im Grunde in dem System auch noch zu viel Bürokratie drin ist?
Das ist sicherlich ein Faktor. Und der Druck der Kassen, der eben gerade angesprochen wurde, der ist natürlich auch in Bundesländern unterschiedlich. Niedersachsen gehört zu denen, wo die Kassen auch die Finanzierung immer sehr, sehr restriktiv gehandhabt haben oder auch handhaben. Das ist in anderen, gerade südlichen Bundesländern, ein bisschen anders. Wir haben es aber hier auch mit einem hochkomplexen System zu tun. Und ich sehe das leider nicht so locker wie Herr Rüttel, dass ich sage, ich mache mir um die Finanzierung keine Sorgen. Weil letztendlich sind wir in einem System, in einem Teilkaskosystem, was nicht mein echtes Teilkaskosystem ist. Und die bessere Bezahlung, die wir dringend brauchen, als ein kleiner Baustein für dieses, um dieses Problem anzugehen, da sind wir in unseren Grenzen. Die Pflegegradebeiträge, die ändern sich dadurch ja nicht. Das heißt, der Rest bleibt dann natürlich bei den zu Pflegenden, also bei den zu Pflegenden hängen.
Also die müssen und zu viel zuzahlen,
die müssen dann aus Ihrer Sicht, natürlich
oder mehr
auch
zuzahlen.
Ja, natürlich. Also das haben wir jetzt ja gerade im stationären Bereich auch durch die tarifliche Bezahlung, die jetzt von den Kassen anerkannt wird. Das ist ja mit der letzten Reform auch gesetzlich festgeschrieben worden. Das haben wir jetzt eine massive Steigerung auch der Eigenanteile, wo dann natürlich erstmal auf den Träger geschaut wird. Und wir aber sagen, Moment, es muss ja refinanziert werden, aber woher soll das kommen, wenn die Kassen nicht mehr beisteuern? Und die eigentliche Fragestellung war ja, hat die Politik eigentlich was versäumt? Und ganz klar, ich hatte vorhin schon gesagt, das Problem besteht schon lange und wir haben auch deutlich Signale gegeben. Und es liegt ja nicht nur immer an der Bezahlung und an den schlimmen Rahmenbedingungen vor Ort, die ganz wesentlich natürlich sind. Aber es liegt auch vor allem an der gesellschaftlichen Akzeptanz, gerade in der Altenpflege. Wir haben da nochmal einen Unterschied auch zur Krankenpflege. Herr Rüttel hat das jetzt auch in seinem ersten Input quasi auch immer so zusammengefasst. Das ist richtig, das ist ein Weg, das sieht man auch durch die neue Ausbildung, die kommen wird. Das ist ein wichtiger Weg, aber in der Praxis sieht das nochmal anders aus. Eine Krankenpflegefachkraft hat nochmal ein anderes Standing in der Gesellschaft als eine Altenpflegekraft. Und da müssen wir ran. Das ist das Problem.
Mhm. Unser Thema heute in der NDR-Info-Redezeit. Ambulante Pflegedienste schlagen Alarm. Wie schlimm ist die Situation bei der Betreuung zu Hause? Ich denke, wir haben schon ein paar Aspekte angesprochen, aber Sie sind dran. Rufen Sie gerne an, kostenlos über 08000 441777. Stellen Sie Fragen. Vielleicht haben Sie auch Beobachtungen gemacht, vielleicht sogar eigene Erfahrungen. Wollen wir gerne hören. 08000 441777. Jens Latendorf aus Neustadt, guten Tag.
Schönen guten Tag in die Runde.
Herr Latendorf.
Zwei Faktoren. Zum einen, der Vertreter der CDU ist vorhin konkret gefragt worden, ob die Politik zu lange die Augen verschlossen hat vor dem Problem. Es wäre schön, wenn er da konkret Ja oder Nein sagen könnte. Meines Erachtens ist es ein deutliches Ja. Viel zu lange wurde zugeschaut, viel zu lange wurde nicht agiert. Der entscheidende Faktor ist aber ein anderer, und zwar konkret, es haben viele Leute diesem Beruf den Rücken gekehrt. Die sind ja nicht jetzt arbeitslos, sitzen zu Hause und drehen Däumchen, die haben andere Berufe. Die zurückzubekommen, halte ich für nicht besonders zielführend und realistisch. Zum Zweiten muss es massive zusätzliche Einstellungen geben. Ich halte die 13.000, die genannt worden sind, erzählende Klasse für viel, viel zu niedrig. Und würde mir konkret wünschen, dass kurzfristig ein runder Tisch gebildet wird, alle entscheidenden Komponenten, alle entscheidenden Parteien und Organisationen, geführt von Experten und nicht von Politikern, um dabei mal uns Bürgern konkret zu sagen, wann kann was erreicht werden und nicht, ja, wir bemühen uns hier, wir bemühen uns dort. Konkret, wann kann was erreicht werden? Denn im Moment ist es nicht 5:45, sondern es ist 12.
Ja, vielen Dank nach Neustadt. War jetzt leider ein bisschen schlecht zu verstehen. Die Verbindung war sehr schlecht, Herr Latendorf, aber ich habe das einigermaßen mitgekriegt und ich denke, wir geben das gleich mal weiter an Erwin Rüddel als Mitglied des Bundesfachausschusses Gesundheit und Pflege für die CDU. Da sind ja in der Tat ein paar sehr konkrete Fragen nochmal drin gewesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie ja gesagt, Sie wollen das noch vor der Sommerpause regeln. Aber mir geht es auch nochmal um diese gesellschaftliche Anerkennung von Pflegearbeit bei uns und im Vergleich zum Beispiel zur Arbeit im Krankenhaus. Wenn man jetzt mal zynisch wäre, würde man doch möglicherweise sagen, tatsächlich, also die Anerkennung für die Krankenschwester ist größer, weil die jemanden noch mal gesund macht, während der Altenpfleger jemanden betreut, bei dem, so makaber das klingt, ein Ende absehbar ist, der für die Gesellschaft eigentlich keine Bedeutung mehr hat, weil er im Grunde für die Gesellschaft gearbeitet hat, geleistet hat und jetzt sozusagen die letzten Jahre seines Lebens eine Betreuung braucht, wo man sagt, okay, das müssen wir halt auch irgendwie noch leisten.
Ja, also ich denke, Ein Weg, um hier also auch mehr Anerkennung zu erreichen, auch für die Altenpflege, ist sicherlich, dass wir jetzt eine Pflegeberufereform auf den Weg bringen und dass es in Zukunft dann praktisch nur noch Pflegekräfte gibt, die dann sowohl in der Altenpflege als auch in der Krankenpflege im Krankenhaus arbeiten können. Ich denke, dass wir da auch Image-Kampagnen brauchen. Der Pflegebeauftragte Andreas Westerfellhaus hat ja schon Vorschläge gemacht, wie Pflegekräfte, die also aus dem Beruf ausgestiegen sind, wieder zurückgeholt werden können. Ich denke, das wird eine wesentlich größere Aufgabe, als wir uns das im Moment noch vorstellen können. Es ist gerade angesprochen worden, runder Tisch. Wir werden eine konzertierte Aktion Pflege auf den Weg bringen. Und diese konzertierte Aktion Pflege macht nur Sinn, wenn es mit der Pflege selber, wenn die Pflege selber am Tisch sitzt. Weil da weiß man am besten, warum Leute ausgestiegen sind, was man machen muss, dass also mehr Menschen wieder den Pflegeberuf erlernen, wobei insgesamt noch nie so viele den Pflegeberuf erlernt haben wie im Moment. Wir aber gleichzeitig das Problem haben, dass die Stundenzahl derer, die also jetzt sozusagen ins System eingestiegen sind, letztendlich rückläufig ist. Und da, denke ich, muss man auch einsteigen. Ist es ein Wollen, ein Nicht-Können, weil man überfordert ist? Oder liegt es an den Arbeitgebern, dass die also lieber viele Köpfe haben, statt also viel Teilzeit, statt viel Vollzeit? Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt, also haben wir zu lange weggeschaut.
Ja.
Ich sage ja, wir haben 20 Jahre die Pflegeversicherung nicht reformiert, da haben wir weggeschaut Und wir haben jetzt einen dermaßen großen Reformdruck, dass wir praktisch nicht mit der Problemlösung in dem Tempo nachkommen, wie es notwendig wäre.
Also Sie sind zu langsam als Politik?
Wir sind schon schnell. Wir haben in der letzten Legislaturperiode...
Aber noch zu langsam.
Wir müssen da Tempo aufnehmen. Und da bin ich auch überzeugt, dass Jens Spahn die entsprechende Dynamik entwickeln wird. Mhm. Oder auch schon hat. Er hat ja dieses Eckpunktepapier auf den Weg gebracht. Wir werden vor der Sommerpause noch den Gesetzentwurf sehen und dass also auf jeden Fall in diesem Jahr das Gesetz auf den Weg gebracht wird. Und weil eben angesprochen worden ist, Eigenanteile und Zuzahlungen, die zusätzlichen Pflegekräfte, es wird über 13.000 gesprochen, das ist ja nur der Einstieg. Ich habe eben gesagt, wir brauchen 80.000 bis 100.000. Mhm. Und das Wesentliche ist ja, was es vorher noch nicht gegeben hat, dass diese zusätzlichen Kräfte zumindest in der stationären Altenpflege über die Krankenversicherung vollumfänglich finanziert werden, also nicht die Eigenanteile belastet werden.
Genau, das deckt aber tatsächlich, wenn wir da mal sozusagen an der Realität halten wollen, immer noch nicht die tatsächlichen Unterschiede, die dann in der Finanzierung bestehen, wenn man den ambulanten Bereich und die medizinische Behandlungspflege und deren Finanzierung. Das ist aber relativ speziell auch für unsere Hörer.
Ich wollte gerade sagen, mich würde eigentlich noch viel mehr was ganz anderes interessieren, Frau Meuter, weil wir es gerade so ein bisschen angesprochen haben, auch in dem Anruf von Herrn Ladendorf. Haben ältere Menschen bei uns in der Gesellschaft nicht die Lobby, die sie eigentlich bräuchten, weil wir in einer Dynamik leben, wo wir sagen, komm, das muss alles funktionieren und die Wirtschaft muss boomen, da müssen erstmal die jungen Leute natürlich funktionieren, dann die etwas Älteren logischerweise auch noch und die dann eben letztlich diese Pflege brauchen. Ich weiß, es sind nicht nur alte Menschen, die gepflegt werden müssen, aber ja viele davon. Die werden dann sozusagen auf den letzten Metern ihres Lebens werden die vernachlässigt.
Also das wäre natürlich ein sehr, sehr trauriges Fazit. Und gerade wir als Wohlfahrtsverband sind ja in unserer täglichen Arbeit dabei, auch anwaltschaftlich für diese Personengruppe aktiv zu werden. Und ich denke, wir müssen den Anspruch haben als Gesellschaft, für jeden eine bestmögliche Versorgung, egal ob er sozusagen nochmal wieder rehabilitiert werden soll für eine berufliche Tätigkeit oder ob er einfach eine gute Lebensqualität bis zu seinem Lebensende haben muss. Das muss unser Anspruch sein. Und die Zunahme der älteren Bevölkerung, die wird das auch regeln. Also es ist ja heute schon, dass Senioren einfach ein anderes Verständnis haben, entwickeln und auch andere Ansprüche stellen, als es vielleicht vor einigen Jahren noch war. Ich würde aber auch sehr gerne noch mal auf den Punkt von Herrn Rüttel eingehen, die neue Pflegeausbildung, die natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, auch um junge Leute.
Tun Sie mir einen Gefallen, machen Sie es kurz, wir haben viele Hörer in der Leitung.
Ja, ach so, okay. Ja, nur ganz kurz, aber wir hatten vorhin das angesprochen, die Ungleichbehandlung Krankenhaus und Altenpflege. Also die Investitionskosten der Pflegeschulen, die sind zum Beispiel in dem neuen Eckpunktepapier, was ja auch gerade angesprochen wurde, die sind ausdrücklich mit aufgeführt, aber nur im Krankenhausbereich. Die Altenpflegeschulen, die sowieso auf viel, viel instabileren Füßen stehen, die hat man vergessen. Seit letztem Jahr machen wir darauf aufmerksam, um die Ausbildung überhaupt umsetzen zu können, um keinen Ausbildungsplatz zu verlieren. Das können wir uns nämlich nicht erlauben. Brauchen wir eine Anschubfinanzierung. Herr Rüttel, das vielleicht für Sie zum Mitnehmen.
Ja,
aber Herr Rüttel, Sie dürfen ganz schnell erwidern, ganz schnell und kurz.
Wir stellen 100 Millionen zur Verfügung aus der Pflegeversicherung, damit das alles besser wird. Also in der Ausbildung.
Also, wir werden noch viele Themen in der nächsten halben Stunde besprechen. Ich merke schon, Adrian Nowak aus Hamm ist am Telefon. Guten Abend, Herr Nowak.
Ja, guten Abend.
Grüße Sie.
Wie die Situation schnell verbessert werden kann, indem man endlich radikal über die Struktur nachdenkt. Mir kommt die Diskussion so vor wie zu Kaisers Zeiten. Also, was ich damit sagen will, wir kennen das Pferd und werden immer aufs Pferd setzen und am Pferd wird nicht gerüttelt, weil die Strukturen halt so eingefahren sind und wir auch gut am Pferd verdienen. Das heißt, von der Effizienz her sind die vielen kleinen Pflegedienste, die wir in Deutschland haben, eine Katastrophe. Ich wette, wenn man heute eine Datenanalyse von Fahrwegen laufen lassen würde, das heißt Pflegedienst A fährt zu Person B in Stadt A und so weiter hin und her, was da an unnötigen Fahrwegen und unnötigen Zeit und Kosten produziert wird, ist unglaublich in vielen Bereichen. Genauso auch das Kompetenzgerangel zwischen Pflegeversicherung und Krankenversicherung, dass das getrennt wird und ich wette, in vielen Bereichen extrem unnötige Zusatzkosten verursacht, weil der eine will das nicht zahlen, der andere schiebt das auf den und dadurch verschlechtert sich der Zustand des Patienten, wo dann wieder extrem andere Kosten anfallen. Diese Doppelstrukturen sind einfach eine Katastrophe in dem ganzen Bereich. weil auch Anschaffungskosten im Pflegebereich von den vielen kleinen Pflegediensten, was da an Verwaltung drauf geht, das könnte man durch einen großen, vernünftigen Pflegedienst wirklich im IT-Zeitalter, in Zeiten von künstlicher Intelligenz ganz anders regeln. Genauso die Dokumentationspflicht der Krankenpfleger oder Altenpfleger, je nachdem, die mobil im Einsatz sind. Das könnte man heute im IT-Zeitalter durch VR-Brillen ganz anders lösen, wo man dann viel mehr Zeit hätte, um sich um den eigentlichen Patienten zu kümmern und nicht die Hälfte der Zeit mit Ausfüllen von Bögen verbringen. Da sind so viele Sachen, die man heute aufgrund von Technik ändern kann, aber die man ja nicht macht, weil dann natürlich auch viele alte Strukturen verloren gehen. Was ich damit sagen würde, über das Thema kann man eigentlich vernünftig erst mit Entscheidungsträgern reden, die selbst bereit sind, sich selber wegzurationalisieren aufgrund des Fortschrittes.
Ich glaube, wir haben jemanden am Telefon, der davon direkt angesprochen sein müsste, Adrian Nowak. Vielen Dank erstmal nach Hamm. Das ist Michael Lühmann aus Basedow. Der ist selbst Arbeitgeber in der Altenpflege, lese ich hier gerade. Guten Abend, Herr Lühmann.
Ja, guten Abend in die Runde.
Sind Sie nicht effizient genug?
Bitte?
Sind Sie nicht effizient genug, wie wir es gerade von Herrn Nowak gehört haben?
Nein, ich bin nicht effizient genug. Ich muss aber, Herr Nowak, ich muss einen Satz dazu sagen, wenn Sie es erlauben, bevor ich mein Statement abgebe. Dieses Getrennte und diese doppelte Fahrerei, die wir veranstalten müssen, die liegt ganz einfach daran, dass ich habe einen Pflegedienst in Basedow, das ist ein relativ kleiner Pflegedienst, ich habe 25 Leute, examinierte Pflegehelfer und Pflegehilfskräfte und von 450 bis Kreuz ist alles dabei. Und wir müssen jeden Vormittag eine Examinierten-Tour fahren und eine Helfertour fahren. Weil die Examinierten dürfen natürlich nur das machen, was die Examinierten machen dürfen. Spritzen geben, Verbände wechseln, Tabletten stellen und so weiter. Und die Helfertour fährt die Grundpflege ab. Das heißt, die Leute werden gewaschen, angezogen, das Essen wird hergerichtet und so weiter. Und die Krankenkassen und Pflegekassen kürzen mir regelmäßig die Arbeitsleistung, weil sie sagen, das Wirtschaftlichkeitsgebot wird nicht eingehalten. Die erwarten also von mir, dass die Examinierte, wenn sie morgens hinfährt und eine Spritze für Blutzucker gibt und die Medikamente gibt, dass die Grundpflege gleich mitmacht und dass ich nicht nochmal hinfahre, weil das kriege ich gar nicht bezahlt. Aber wenn ich das mache, dann sind meine Examinierten den Halbtag mit der Grundpflege beschäftigt und ich habe noch weniger Fachkräfte. Da liegt in meinen Augen ein Teil des Problems. So, was die Dokumentation angeht, noch schnell einen Satz hinterher. Natürlich ist das viel. Ich habe auch schon überlegt, was gibt es für Auswege. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit Scannern zu arbeiten, dass die Pflegekräfte beim Pflegekunden zu Hause ankommen und sich sofort einscannen auf den Leistungsnachweis. Und wenn sie gehen, wieder ausscannen. Nur dann ist das, dass die Leute empfinden das wie Big Brother. Ich kann die den ganzen Tag kontrollieren, wer ist wann, wo, bei wem gewesen und wieso hat die eine Viertelstunde gebraucht und die andere 20 Minuten. Das stößt unheimlich auf den Unmut der Pflegekräfte und die kann ich nicht verkaufen. Das kann ich mir nicht erlauben. Das nochmal zu Herrn Nowak, das muss er wirklich mal bedenken. Also das läuft ganz anders da draußen. Im Übrigen habe ich 10% meines Umsatzes im Monat Kürzungen von Pflegekassen, weil sie mir einfach die Retouren reinhauen, weil sie sagen, das Wirtschaftlichkeitsgebot wurde nicht eingehalten. Sie hätten da nicht zweimal hinfahren müssen. Dann kriege ich auch nur eine Antwort bezahlt, obwohl zwei Leute da waren. Und es geht gar nicht anders. So, das ist das eine. Und jetzt möchte ich unbedingt noch was zum Thema Ausbildung sagen. Ich bin gebürtiger Hamburger. Ich bin irgendwann rausgezogen und habe da draußen einen Pflegedienst eröffnet. Mein Sohn hat eine Pflegehelferausbildung gemacht. Der erste Schritt, diese anderthalbjährige Pflegehelferausbildung. Ich kann überhaupt keine Pflegehelfer einsetzen, weil sie bringen gar nichts. Weil ich kann Pflegehelfer nur Grundpflege und Ernährung machen lassen. Dafür kann ich auch eine Pflegehilfskraft einstellen, die vorher in der Bäckerei gearbeitet hat und die angelernt wird. Jetzt wollte mein Sohn in Hamburg seine Sporen verdienen und bei einem Pflegedienst die große Ausbildung nachholen. Und wir sind fürchterlich gegen die Wand gelaufen in Hamburg, weil mein Sohn hat in Hamburg eine eigene Wohnung, ein eigenes Auto und wohnt mit seiner Freundin zusammen und hat in 4 Pflegediensten versucht, eine große Ausbildung zu machen. Es ist derart unattraktiv für die Pflegedienste, weil in Hamburg ist es einfach so, es gibt einen Ausbildungsfonds in Hamburg, wie ich erfahren habe. Jeder Pflegebetrieb zahlt so und so viel Promille seines Umsatzes in diesen Fonds. Und wenn wirklich mal ein Pflegebetrieb jemanden ausbildet, kriegt er seine kompletten Ausbildungskosten aus diesem Fonds erstattet. Das hätte für meinen Sohn bedeutet, er wäre in die Ausbildung gegangen und hätte plötzlich 700 Euro Ausbildungsvergütung bekommen. Da kann er aber nicht von leben, also hätte er aufstocken müssen und hätte seine Freundin zwingen müssen, mit ihm die Hose runterzulassen vom Jobcenter. Hm. In Schleswig-Holstein ist es so, da gibt es ein Wegebauprogramm. Da werden Pflegehelfer, die mindestens 6 Monate als Pflegehelfer gearbeitet haben, die werden ausgebildet, das nennt sich dann Umschulung, nicht Ausbildung, und die bekommen während ihrer gesamten Ausbildung den Pflegehelferlohn, der ja auch schon bei 1500 netto liegt, weiter bezahlt und die Leute können leben. Also das Ausbildungssystem in Hamburg ist gut gemeint mit dem Ausbildungsfonds. In der Praxis für die, die Helfer sind und Examinierte werden wollen, die können gar nicht leben davon, weil in Hamburg macht es keiner über Wegebau. Wegebau wird gar nicht abgerufen in Hamburg, dieses Programm. Und das ist unheimlich schwierig. Und jetzt lernt mein Sohn bei mir, ich habe Pflegedienst, ich habe jede Saison einen Lehrling, weil ich kann mich nicht dahinter verstecken, es gibt keine Examinierten und ich bilde keine aus. Aber mein Sohn ist jetzt im zweiten Lehrjahr, er arbeitet im Moment 5 Wochen im Jahr im Betrieb. Der Rest ist Praktikum, Schule und Urlaub.
Vielen Dank, Herr Lühmann, für diese wirklich ja sehr interessanten Schilderungen aus dem Alltag eines Pflegedienstes. Liebe Grüße nach Basedow. Wenn Sie auch eine Meinung oder eine Beobachtung haben, vielleicht sind Sie selber in der Pflege tätig, dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos über 08000 441777. Heute geht es nämlich um die ambulanten Pflegedienste, die schlagen Alarm. Und wir fragen, wie schlimm ist die Situation bei der Betreuung zu Hause? Christina Harland ist eine Kollegin vom NDR Fernsehen in Niedersachsen, von Hallo Niedersachsen, hat zum Wochenende dazu exklusive Zahlen recherchiert, vorgelegt. Sie haben aber ja auch nicht nur diese Zahlen recherchiert, Frau Harland, sondern Sie haben ja auch eine ganze Menge Material im Zuge dieser ganzen Recherche zusammengetragen. Diese Beobachtungen, die wir jetzt hier gerade geschildert bekommen haben, Pflegedienste einerseits möglicherweise an der einen oder anderen Stelle nicht effizient genug, weil man ihnen zu viele Hürden aufbaut, andererseits eben auch dieser Pflegeberuf, der in der Ausbildung offensichtlich zu unstrukturiert läuft. Sind das Beobachtungen, die Sie aus Ihrer Arbeit als Journalistin auch bestätigen können?
Na, mein Eindruck war, dass da schon hochkompetente Menschen am Start waren, die ihren Job ja schon lange machen und die mittelständische Betriebe führen. Die Vorstellung von ambulanten Pflegediensten ist ja häufig, das sind so kleine Klitschen und manchmal operieren sie vielleicht auch im halbseriösen Milieu und fahren dicke Wagen. Das sind ja auch Bilder, die Kassen ganz gerne befeuern. Ich habe andere Pflegedienste kennengelernt mit Menschen, die da wirklich mit ganz viel Empathie und Herzblut am Start waren. Und ich habe dann erfahren, dass die für so einen Weg auf die Dörfer 10 Kilometer entfernt eine Pauschale von 3,88 Euro bekommen. Damit habe ich dann mal den Verhandlungsführer der gesetzlichen Kassen im Interview konfrontiert und ihn gefragt, ob er denn für dieses Geld rausfahren würde. Und dann hat er gesagt, naja, da müsse man auch die Wegeplanung auf optimale und wirtschaftliche Füße stellen. So nach dem Motto, das können die vielleicht nicht so richtig. Und da habe ich so erlebt, wie die Resonanz auch bei den Pflegediensten war, denen ich das dann rückgespielt habe. Die empfinden das tatsächlich als zynisch.
Und wenn es jetzt um die Ausbildung geht von Pflegekräften, haben Sie dann auch die Beobachtung gemacht, dass da möglicherweise an der einen oder anderen Stelle willige Menschen sind, die aber dann an den Strukturen scheitern, weil man ihnen da gar nicht genug Begleitung gibt?
Das weniger. Also ich habe tatsächlich in den Pflegediensten, die ich besucht habe, zum größten Teil sehr hochqualifizierte Frauen, in der Regel sind es Frauen, es waren wenige Männer dabei, kennengelernt. Die meisten waren examinierte Pflegekräfte. Zum Beispiel bei einem Pflegedienst in Sulingen, die haben sich auf die Pflege schwerkranker Kinder und Jugendlicher spezialisiert. Das waren Frauen, die intensivmedizinische Pflege geleistet haben und das unglaublich professionell gemacht haben, auch mit einem unglaublich hohen Dokumentationsaufwand und einem großen, großen Abstimmungsaufwand. Das war beeindruckend zu erleben. Und als ich dann geschildert bekommen habe, wie die Kassen das eben nicht honoriert haben, da hat nämlich die Krankenkasse die Familie irgendwann angerufen und hat gesagt, oder andersrum, der Dienst hat der Familie kündigen wollen mit der Begründung, die Kasse zahlt unsere Pflegesätze nicht mehr. Das, nachdem 10 Pflegekräfte dieses Dienstes, dieses schwerkranke Mädchen der Familie, über 10 Jahre hinweg jeden Tag rund um die Uhr gepflegt hatten. Das war für die Familie dramatisch. Die hat dann daraufhin sofort die Kasse gewechselt und die andere Kasse war dann tatsächlich in der Lage, die Pflegesätze zu bezahlen. Aber so geht das da draußen zu.
Und das, wenn ich ergänzen darf, das ist tatsächlich auch nicht nur in Niedersachsen der Fall. Ne? Das ist sehr unterschiedlich regional, aber diese Haltung der Kassen haben wir an verschiedenen Stellen. Es freut mich zu hören, dass Sie die Pflegedienste auch sehr professionell wahrgenommen haben. Das ist auch unsere Erfahrung. Die arbeiten auch wirklich mit Herzblut. Und dass Sie die Routen ablehnen oder sagen, wir können sie nicht mehr aufnehmen, ist ja auch nicht aus Protest, sondern weil Sie einfach keine qualitativ hochwertige Versorgung dann mehr anbieten können.
Also es geht an den zu Pflegenden vorbei.
Genau.
Ja, wobei die Politik schon vor längerer Zeit gehandelt hat, die Kassen müssen zum Beispiel höhere Tariflöhne refinanzieren. Die Kassen haben die Verpflichtung, wenn weitere Wege zurückgelegt werden müssen, dass das zusätzlich vergütet wird. Also die Kassen müssen sich an Recht und Gesetz halten. Unser Problem ist nur, dass wir sehr unterschiedliche Aufsichten haben. Die AOK werden von den Ländern beaufsichtigt und die Ersatzkassen zum Beispiel vom Bundesversicherungsamt. Und ich kann auch nur appellieren, und da müssen wir uns vielleicht auch noch in der Politik mehr Gedanken machen, wie wir die Kassen zu einem Verhalten zwingen, wie wir das in der Politik, die Intention des Gesetzgebungsverfahrens war.
Das wäre uns sehr, sehr wichtig, denn natürlich ist es so, dass es gesetzlich geregelt ist. Aber was machen Sie als Pflegedienst, wenn Sie in einer Verhandlung sind und die Kasse sagt, dann gehen Sie doch zur Schiedsstelle, weil das ist ja ganz oft, wenn man die Verhandlung führt, die Konsequenz ist.
Frau Molter, es ist fast mein tägliches Geschäft, dass ich konfrontiert werde mit Dingen, die wir als Gesetz verabschiedet haben.
Und das wird in der Realität nicht in Ihrem Sinne umgesetzt.
Ja,
okay. Am Telefon ist Volker Tönneböhn aus Pinneberg. Guten Abend.
Ja, schönen Abend, Herr Baumann, schönen guten Abend in die Runde. Jetzt ist durch das neue Thema, eigentlich wollte ich zwei Sachen sagen, jetzt sind es auf einmal vier. Tut mir leid, dass das so ist.
Suchen Sie zwei vielleicht raus, Herr Tönneböhn.
Nein, ich versuche das sehr kurz zu halten. Also zu dem Thema jetzt, also wenn ich akut irgendwelche Probleme habe mit Kassen und so weiter, es gibt den Sozialverband, und also ich bin ja immer so ein Anhänger von so ganz praktischen Anleitungen und Anweisungen oder Anregungen. Also ich kann für 6 Euro im Monat, ich mache jetzt mal so eine Werbung für den Sozialverband, in den Sozialverband eintreten, der mich auch gerichtlich vertritt sozusagen in Auseinandersetzungen mit Sozialeinrichtungen beziehungsweise den Kostenträgern oder was auch immer. Das heißt also, wenn ich da eben halt Probleme habe, sollte ich eben halt überlegen, ob ich das nutzen kann. Es gibt ungefähr 900 bis 1 Million Mitglieder.
Okay, die Werbung haben wir verstanden.
Egal, es ist einfach so. Und der Sozialverband hat natürlich auch massiven politischen Einfluss, muss man einfach so sagen. Die zweite Sache ist, dass ich eben halt gerne, das war ursprünglich der Anlass, weshalb ich mich gemeldet habe, dass ich einfach nochmal sagen wollte und auch ein großes Dankeschön sagen wollte an ambulante Pflege, Anbieter, die eben halt, also wir haben das bei unserer Mutter erfahren, gerade auch in Niedersachsen, die eben halt sehr, sehr engagiert sich
gekümmert haben
und untereinander auch sehr gut abgestimmt haben, egal ob das Pflegehelfer waren oder examinierte Pflegekräfte, die das sehr gut gemacht haben. Es war ein kleiner Pflegedienst, also nochmal in Abgrenzung zu dem, was in der vorvorletzten Kommentierung war. Also es spielt die Größe überhaupt keine Rolle, sondern einfach das Engagement. Und so, das Dritte, was ich gerne sagen wollte, ist, dass vor ungefähr 20 Jahren, ich bin schon ein bisschen älter, und deshalb kann ich das auch so sagen, vor 20 Jahren etwa gab es ein Programm der Agentur für Arbeit, die haben komplett zum Beispiel Ausbildung im Altenpflegebereich finanziert. Da hat sich die Arbeitsagentur rausgezogen, weil sie gesagt hat, okay, das müssen eigentlich die Anbieter sozusagen leisten. Also ich will nur damit sagen, dass das, was jetzt auch im vorvorletzten Beitrag war mit dem Wegebau, also dass solche Angebote natürlich ganz konstruktiv und ganz intensiv genutzt werden können, gerade um eben halt Kosten sozusagen für die Interessenten halt sozusagen zu reduzieren. Mhm. Und das Vierte, was ich gerne sagen wollte, ist einfach, dass natürlich grundsätzlich eben halt, und ich würde dem genau zustimmen, was ein Experte eben halt auch,
Herr Rödel,
von einer halben Stunde, gesagt hat, dass also etwa so 80.000 bis 100.000 Fachkräfte fehlen. Und es geht wirklich tatsächlich um so eine gesellschaftliche Wertschätzung, wo man sagen kann, okay, es ist ein wirklich wichtiger, Beitrag im gesellschaftlichen Rahmen. Und dass das wirklich auch, also natürlich kann man das mit so einer politischen Kampagne verbinden, aber dass das wirklich in so einem Rahmen halt auch für uns sagen, das ist eine der wichtigsten genauso wie natürlich auch, das ist jetzt nicht das Thema der heutigen Redezeit, aber eben halt auch im Grundbereich sozusagen, also wo es dann eben halt um Kindergärten und so weiter, Frühbetreuung sozusagen geht, eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt. Und da dann eben halt zu sagen, okay, das ist gesellschaftlich so bedeutsam, dass man dem halt auch Aufmerksamkeit und Wertschätzung zuschenkt.
Also da müssen wir alle umdenken und vielleicht auch ein bisschen im Umdenken geleitet werden.
Genau.
Ja, vielen Dank, Herr Tönnebüm, nach Pinneberg. Nicole Botterbrot aus Hannover, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ja, ich bin da in einer ganz anderen Richtung. Ich komme nicht aus dem Pflegebereich, aber ich habe eine wahnsinnige Hochachtung vor den Menschen, die das tun, egal ob das Jugendpflege oder Altenpflege ist. Und habe da auch einige Gespräche schon geführt. Und unter anderem kommt aber auch, dass sie sehr bedauern, dass im Grunde für die Pflege gar keine Zeit ist, weil nämlich der administrative Aufwand so hoch ist. Mhm. Also da werden dann manchmal Menschen vielleicht nicht geduscht am Dienstag, weil dann muss man noch die schriftlichen Sachen erledigen, um das zu dokumentieren. Und da frage ich mich, ich komme aus einem ganz anderen Bereich, aber wir haben auch viel administrative Sachen.
Aus welchem Bereich kommen Sie denn, wenn wir das mal vergleichen wollen?
Ja, ich bin im Bereich Versicherung.
Ah ja.
Das ist dann ganz anders, aber wir haben auch viel Dokumentationsfluss und da weiß ich nicht, ob dass der Mensch zu wenig gesehen wird. Denn ich glaube, wenn jemand, also ich muss sagen, ich könnte den Beruf nicht ausüben, weil, und darum schätze ich das auch sehr, was die Menschen da aufwenden und tun. Und sie möchten ja aber eigentlich diesen Beruf ergreifen, um auch den Menschen nahe zu sein, um ihm was zu geben. Mhm. Und diese Möglichkeit wird ihnen ja auch oft genommen. Und da würde ich mich freuen. Klar liegt das auch an der, dass zu wenig Pflegekräfte da sind, gar kein Zweifel. Aber dass man vielleicht guckt, ob man diese administrativen Prozesse so ein bisschen verschlanken kann, um wirklich diesen Menschen auch das, worum sie sich ja eigentlich kümmern wollen, wiederzugeben.
Ja, gehen wir gleich mal weiter an Carolina Molter als Altenhilfe-Expertin des DAK Bundesverbandes. Ich denke, das, was Frau Botterbrot gerade gesagt hat, vielen Dank dafür übrigens, das ist ja wahrscheinlich genau die These, die Sie auch aufstellen. Wir brauchen auch ein bisschen Zeit. Es geht nicht nur darum zu sagen, gut, Pflegeleistung erledigt, ich gehe wieder raus und lass mir das noch unterschreiben, sondern ich bin auch ein bisschen bei diesen Menschen und mit diesen Menschen in diesem Moment dann und vielleicht auch darüber hinaus, oder?
Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der hier angesprochen wurde von Frau Botterbrot. Es ist natürlich für die Pflegekräfte an sich sehr, sehr wichtig, auch Zeit zu verbringen mit den zu pflegen, Begegnung, Aufmerksamkeit, Sachen wahrzunehmen, auch mal nicht nur nach den 3 Minuten wieder abzureisen und dann die nächste effiziente Route zu beginnen. Also und Effizienz, das ist natürlich immer was gefordert wird. Wir hatten das Thema vorhin angesprochen, das Thema Wirtschaftlichkeit. Wir haben aber auch ein neues Pflegeverständnis. Wir haben ja einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, der eben diese ganzen sozialen Komponenten viel mehr mit einbezieht, der viel mehr fördern möchte. Und das ist in der Praxis tatsächlich noch nicht umgesetzt. Und daran kranken auch die Pflegedienste und sagen, wir brauchen diese Zeit und sind aber nicht effizient. Und die administrativen Geschichten, die eben angesprochen worden sind, die gibt es. Die resultieren natürlich auch so ein bisschen aus einer Misstrauenskultur. Ne? Was macht der Pflegedienst da, wenn wir das refinanzieren? Wir wollen Kontrolle, was wurde gemacht, die Dokumentation. Und da müssen wir einfach gemeinsam an einer Lösung suchen. Ich habe auch vorhin gesagt, sicherlich, die Kassen haben einiges dazu beigetragen mit der wirklich restriktiven Finanzierung über Jahre hinweg. Aber das bringt jetzt auch nichts mehr, nach hinten zu schauen. Wichtig ist, das ist vorhin angesprochen worden, ein großer runder Tisch. Es ist ein gesundheitspolitisches Problem. Das muss man nochmal sagen. Wir brauchen eine gemeinsame Lösung mit allen Akteuren. Und da gibt es sehr, sehr viele Aspekte, die wir gern mit einbringen können. Es ist von Anerkennungsfragen von Bundesland zu Bundesland. Es geht um einen Mix auch von Qualifikation. Mhm. Das ist vorhin angesprochen worden. Die hochqualifizierte Pflegefachkraft, die kann natürlich auch nicht so eine Grundpflegesache abdecken. Das kommt von der Refinanzierung einfach nicht hin.
Da müssen also verschiedene Komponenten ineinander greifen, verschiedene Ansprüche ineinander greifen.
Ja. Also wir brauchen diesen runden Tisch, aber wir brauchen diesen runden Tisch mit Menschen, die ihre Barrieren im Kopf abbauen. Wir haben eine bestimmte Denke in der Pflege, die also über 25 Jahre gewachsen ist. Und ich glaube, wir kriegen die Probleme nur gelöst, wenn wir also neu anfangen. Wir müssen die Barrieren abbauen. Wir müssen auch drüber nachdenken, ob wir wirklich diese Grenzen ambulant stationär brauchen. Wir brauchen Entbürokratisierung. Jetzt in dem Eckpunktepapier, das noch und in dem Sofortprogramm, das jetzt noch vor der Sommerpause in den Bundestag kommt, steht drin, dass alle Einrichtungen, alle Träger Fördermittel abrufen können zur Digitalisierung, zur digitalen Entlastung von Pflegekräften. Und dann muss man aber auch offen sein, diese Digitalisierungschancen, Entbürokratisierungschancen auch effizient zu nutzen. Mhm. Und da gibt es auch in vielen Bereichen Diskussionen, Ängste, die müssen wir gemeinsam aufgreifen und versuchen abzubauen. Auch die Fachlichkeit. Man muss auch anerkennen, dass es Fachlichkeit gibt bei Menschen, die eine ein- oder zweijährige Ausbildung haben und nicht nur bei denen, die eine dreijährige Pflegeausbildung haben. Die haben nicht die gleiche Fachlichkeit. Aber ich muss alle Kompetenzen, die in der Pflege zur Verfügung stehen,
bündeln und sinnvoll
einsetzen können.
Ja. Ja. Das erscheint mir auch so. Aber die Frage ist ja trotzdem, Herr Röhl, Sie haben sich ja noch eine ganze Menge vorgenommen, wenn ich das so höre, bis zur Sommerpause. Nun, gefühlt hatten wir ja schon Sommer. Also das ist ja nicht mehr lange hin bis zu dieser Sommerpause. Und die Frage stellt sich ja, ist es denn überhaupt realistisch, dass Sie da wirklich dann kompetente Lösungen finden und die wir dann eben auch tatsächlich nicht nur gesellschaftlich umsetzen, wir müssen sie auch gesellschaftlich leben und wir müssen sie auch gesellschaftlich denken. Also dieser Umdenkensprozess, der muss doch wahrscheinlich, der muss doch in den nächsten Jahrzehnten stattfinden bei uns und der wird ja wahrscheinlich auch deshalb dringend nötig sein, weil wir ja immer mehr Menschen in der Pflege haben werden, also zu Pflegende zunächst mal.
Aber Jahrzehnte haben wir nicht Zeit. Also jetzt die Finanzierung, das werden wir in den nächsten Monaten auf die Schiene bringen. Da sind wir sozusagen nicht zu stoppen. Da werden wir auch von fast allen unterstützt. Die große Herausforderung ist dieses neue Denken für neue Strukturen und die Hoffnung geben denen, die in der Pflege gearbeitet haben, die dort arbeiten und vielleicht arbeiten wollen, dass die Zukunft deutlich besser ist als das, was man bisher erlebt hat.
Nein,
das
viel schlechter kann es wahrscheinlich auch gar nicht mehr
werden. Ja.
Ich muss die Damen leider schon wieder abbrechen. Ich habe von Frau Botterbrot aus Hannover möchte noch kurz was ergänzen, Frau Botterbrot.
Ja, und zwar, ich glaube auch, dass die Sichtweise der Angehörigen der Pflegenden sich ändern muss. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal zu Besuch kommt und dann sitzt die Pflegekraft, sie hätte jetzt Zeit und würde da sitzen und sich mit der Mutter unterhalten oder einfach nur anwesend sein, dass dann nicht gleich der Eindruck von außen signalisiert wird, ah, guck mal, die sitzt da ja nur rum oder so. Ich glaube, dieses Denken in der Bevölkerung muss sich auch ändern. Denn manchmal in der jetzt schnelllebigen Zeit wird dann auch unterschätzt, wie wichtig dann einfach eine Anwesenheit ist.
Eine persönliche Zuwendung.
Mhm. Und dann finde ich, also ich habe eine Freundin, die pflegt Behinderte und die sind also quasi, die haben so einen arbeitstechnischen, die haben eine Bäckerei, haben eine Fahrradwerkstatt und so weiter und die betreut die bei ihrer Arbeit. Und der Schlüssel ist, sie hat 12 Behinderte, also als einzelne Person. Und die haben 12 haben alle eine unterschiedliche Behinderung, brauchen also jeden Tag auch eine unterschiedliche Zuwendung. Und da muss ich sagen, der Schlüssel mit 12, das geht gar nicht.
Zu groß.
Also wenn ich mir überlege, gut, mein Sohn ist jetzt 15, der war früher in der Kita, die hatten einen Schlüssel von 4, den fand ich sehr berechtigt, weil die halt auch eine hohe Pflege brauchten, also auch eine Zuwendung. Da sind Allergien da und.
Ja.
Und da muss man auch mal über diese Schlüssel nachdenken, weil es bringt auch nichts, wenn wir diese Leute, die es gern machen, kaputt machen.
Das stimmt, ohne Frage. Zu den Leuten, die das gern machen, würde ich gerne auch gleich nochmal kommen. Aber jetzt nochmal Franz Wegener aus Leer. Erstmal nochmal lieben Gruß zu Frau Botterbrot nach Hannover. Franz Wegener aus Leer, guten Abend.
Guten Abend. In Kürze zwei Fälle. Ende der 80er unterrichtete ich Deutsch als Fremdsprache. Ein hochqualifizierter Asylbewerber sagte mir damals, wir sind so dankbar für den Schutz, den Deutschland uns gibt. Ihr könntet uns einen Spaten in der Hand drücken, wir wären nicht sauer, dürfen wir aber nicht. Fall 2, eine Freundin wanderte in die Schweiz damals aus. musste als Aufnahmebedingung ein Jahr im sozialen Dienst arbeiten. Sie ging in die Altenpflege und blieb auch dabei. Und jetzt einfache Rechnung, zwei Fälle, eine Option für den Pflegenotstand.
Ja, diese Option greifen wir ja tatsächlich schon auf. Also das Rote Kreuz hat auch tatsächlich Projekte, wo wir auch in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen oder anderen Einwanderern tatsächlich Qualifikationsprogramme anbieten und damit auch eine Bleibechance verstärken. Das ist also tatsächlich auch ein Modell. Wir haben ja sehr, sehr viele Baustellen, die wir angehen, auch in der Praxis. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Das ist ein wichtiger Hinweis. Also.
Christina Harland, die Sie jetzt schon seit vielen Jahren als Journalistin das Thema Pflege beobachten. Wir haben es ja gerade angesprochen bekommen und Sie haben es ja vorhin auch so geschildert, dass die Menschen, die in der Pflege arbeiten, denen geht es gar nicht unbedingt nur ums Geld. Wir haben ja am Anfang der Sendung gesagt, es muss viel mehr Geld ins System reingebracht werden. Geht es denen tatsächlich nur am Rande ums Geld oder ist das, muss da so ein ausgewogenes Bild hergestellt werden von gesellschaftlicher Anerkennung, Zeit für den zu Pflegenden oder die zu Pflegende und gleichzeitig natürlich auch eine entsprechende Bezahlung, von der man gut leben kann, in der sich möglicherweise auch eine gesellschaftliche Anerkennung ausdrückt?
Ja, also ich glaube, wenn man die Pflegedienstleitungen, die Geschäftsführungen der ambulanten Dienste fragt, denen geht es natürlich ums Geld, denn die müssen Pflegekräfte finden, die bereit sind, bei ihnen zu arbeiten. Wenn man auf die Pflegekräfte selber schaut, dann hört man ganz viel, es geht um die Rahmenbedingungen. Also wir möchten nicht im Stechschritt durch den Tag rennen. Wir möchten nicht Tempolimits missachten müssen, um unsere vornehmlich alten Menschen pflegen zu können. Und wir möchten Zeit haben für eine vernünftige Gesprächsführung mit den Leuten, weil man viele Dinge sonst gar nicht wahrnimmt. Das habe ich also verfolgt, als wir da gedreht haben bei einer Frau, die ihre Kompressionsstrümpfe mittags bekam. Anders als das früher war, da bekam sie sie morgens, nun bekam sie sie mittags, weil die Touren nicht anders zu organisieren waren. Das Knie wurde mittags schon dick und so. Und da hat die Pflegekraft, an diesem Tag war es eine andere, ganz aufmerksam zugehört und nachgefragt, und was haben Sie denn da? Sie haben so einen blauen Fleck am Arm. Ja, ich bin gestürzt. Und das war alles bis dato noch gar nicht richtig protokolliert worden. Das heißt, diese aufmerksame Gesprächsführung, ein Zuhören und ein Nachfragen, das ist so wichtig, auch um festzustellen und dokumentieren zu können, wie der Gesundheitsstatus des Patienten ist. Und das ist sozial genauso wichtig wie gesundheitlich. Ich würde gerne noch mal dieses Stichwort runde Tische aufgreifen.
Gerne.
Wir haben dieses Thema hier in Niedersachsen ja schon vielfach gehabt. Also es hat runde Tische auf Landkreisebene gegeben. Es hat runde Tische auch im Ministerium, im Sozialministerium gegeben. Jetzt gerade am Dienstag, gestern, hat es eine Anhörung im Landtag zum Thema gegeben. Und wenn man das beobachtet, dann gewinnt man den Eindruck, dass alle Akteure wie paralysiert vor diesem komplexen Systemwerk stehen und nicht wissen, wie sie all diese wirklich diffizilen Probleme in ihrer Summe bewältigen sollen. Und in der Zeit, muss man auch sehen, gibt es ein stilles Leiden der Betroffenen. Das sind die alten Menschen, die eben, vorhin haben Sie ja danach gefragt, die eben tatsächlich keine Lobby haben, die dann eben sagen, gut, wenn Sie jetzt nach 3 Jahren nicht mehr zu meinem Mann kommen, so wie Sie ihn bisher gepflegt haben, dann pflege ich ihn jetzt auch mit meinen 90 Jahren noch alleine. So eine Frau haben wir auch vorgestellt. Und die musste wirklich 6 Monate ihren Mann bis zu seinem Tode alleine pflegen, hat dann ihre Haushaltshilfe nur noch zur Unterstützung dazu gehabt. Aber die ist nachts alleine mehrfach aufgestanden, hat diese ganze Last getragen, trotz ihres hohen Alters. Ich finde, da muss man als Gesellschaft sich tatsächlich fragen, wollen wir das zulassen? Was ist uns Pflege tatsächlich als Gesellschaft wert? Und muss es da nicht tatsächlich auch einen beherzten Reset im System geben?
Haben Sie denn als jemand, der das von außen beobachtet, das Gefühl, dass durch diesen Hilferuf, der da ja ein Stück weit durch diese Zahlen aus Niedersachsen jetzt erfolgt ist, dass sich dadurch der Druck ein Stück weit erhöht? Wir haben jetzt auch von Herrn Rüttel gehört, dass die Politik noch vor der Sommerpause wichtige Schritte einleiten will. Pläne dazu gibt es zumindest. Haben Sie das Gefühl, dass tatsächlich ein Umdenken eingesetzt hat, das vielleicht auch eine größere Dynamik hat als in den vergangenen Jahren?
Also wir haben schon viel Aufmerksamkeit erfahren mit unserer Berichterstattung. Viele andere Medien haben das Thema aufgegriffen. Aber wenn wir daran denken, wie im Bundestagswahlkampf dieser junge Pfleger mit Frau Merkel diskutiert hat, das hat auch ganz viel Aufmerksamkeit erregt. Und am Ende ist die Nummer verpufft. Also ich habe das Gefühl, alle Beteiligten kapitulieren bislang tatsächlich vor dieser Herausforderung. Und wenn es gilt, neue Modelle auf die Beine zu bringen, dann werden die ganz schnell überholt vom wahren Leben.
Also dem würde Scheitern an der Realität.
Ja.
Also dem würde ich gerne am Ende widersprechen wollen, weil wir werden nicht kapitulieren und wir sind in den Gesprächen und wir fangen einfach auch mit kleineren Sachen an. Es wird nicht die große Lösung von heute auf morgen geben, das ist klar. Wir werden keine gesellschaftliche Akzeptanz erreichen von heute auf morgen. Wir werden auch nicht es schaffen, dass der Beruf von heute auf morgen attraktiv wird. Aber wir sind am Lösungsentwickeln, wir sind am Finden von neuen Projekten an Maßnahmen und im Gespräch mit der Politik. Insofern, wir geben nicht auf.
Das wäre auch sehe zurück. Große Offenheit in allen Bereichen. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen.
Das sind positive Worte, positive Perspektiven zum Thema Pflege. Ambulante Pflegedienste schlagen Alarm. Wie schlimm ist die Situation bei der Betreuung zu Hause? Das war das Thema heute in der Redezeit. Die Redaktion hatte Verena Gonsch und unsere Gäste waren Erwin Rüttel, Mitglied im Bundesfachausschuss Gesundheit und Pflege, Carolina Molter, Altenhilfe-Expertin des DRK-Bundesverbandes und Christina Harland, NDR-Fernsehjournalistin, die viel zu diesem Thema recherchiert hat. Und wir hoffen sehr, dass die eingeleiteten Schritte, die angesprochenen Schritte tatsächlich auch eingeleitet werden und wir vielleicht im Herbst schon eine Sendung machen können, wo viel Positives zu berichten ist. Morgen das Thema in der Redezeit, erste gesperrte Straßen in Hamburg. Wie sinnvoll ist das Dieselfahrverbot? Das ist ein Themenabend, der beginnt schon um 20.30 Uhr. Sie können wie immer dann morgen anrufen oder sich ab sofort auch schon im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Morgen ein Themenabend ab 20.30 Uhr, erste gesperrte Straßen in Hamburg. Wie sinnvoll ist das Dieselfahrverbot? Mein Name ist Andreas Kuhnt und wir vom Team der heutigen Redezeit wünschen Ihnen jetzt noch einen entspannten Abend. Bei uns geht es weiter mit Play Jazz, heute mit Michael Lages.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.